wenn wir dann sehen, dann fährt der Papst in die Mongolei, da gibt es gar keine Katholiken. Ja, oder er fährt nach Kasachstan. Da denkt man, naja, was macht er denn in Kasachstan? Mhm. Und dann hat er das Protokoll durchbrochen, kniet sich hin und küsst einem der Sudanesen, Politiker, küsst die Füße. Also er schreibt nicht nur eine Enzyklika und sagt, liebe Leute, jetzt macht mal ein bisschen Politik für die Guten, für die anderen Menschen, sondern er ist der, der genau dorthin geht.
Medienapostel, der vertikale Podcast.
Einer seiner letzten Äußerungen oder einer seiner letzten Werke waren ja auch Hoffnung, Hope. Was hat denn Papst Franziskus mit diesem Begriff der Hoffnung verbunden?
Ja, damit kommen wir natürlich auf die Weltdimension. Also Franziskus hat natürlich eine Hoffnung gehabt im Blick, wie müssen wir als Kirche heute sein, uns neu aufstellen im Hören auf den Geist. Aber er hat natürlich gesagt, ja, dann haben wir einen Auftrag für die ganze Welt. Also das, was im Konzil ja auch gesagt wurde, Kirche versteht sich als Sacramentum Mundi, als Heilszeichen für die Welt. Und das heißt, wie kommen wir in dieser Welt miteinander aus? Stichwort Frieden, Stichwort Versöhnung, Stichwort Bewahrung der Schöpfung, Stichwort Gerechtigkeit. Wo sind die Armen dieser Welt? Der Schrei der Erde und der Schrei der Verlassenen dieser Welt. Beides gehört zusammen. Also insofern, da ist ein unglaubliches Hoffnungspotenzial. Mhm. Aber das heißt immer, fange bei mir selbst an und dann kann ich sozusagen auch besser anderen dienen.
Würden Sie mir jetzt einfach nochmal ganz naiv gefragt den Unterschied erklären zwischen einer Synode, einem Konzil? Also was ist das Besondere an einer Synode, weil mir das sonst so noch nicht geläufig war?
Also wir hatten das letzte große Konzil, das war das Zweite Vatikanische Konzil. Mhm. Das war die Versammlung aller Bischöfe weltweit. Johannes der 23. hat das einberufen, praktisch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, weil alle im Vatikan gedacht haben, Gottes Willen, wenn du die Bischöfe alle hier zusammenholst, es gibt ein Hauen und Stechen, da kriegen wir nichts mehr zusammen. Und Johannes hat gesagt, ja, wir...
Ich mach mal ein Fenster auf, glaube ich, war sein Spruch.
Ja, genau. Wobei, auch da muss man dann sagen, es ist schön, dass wir auf diese Frage zu sprechen kommen. Weil Johannes hatte das Charisma, sozusagen diesen Anstoß einfach mal in die Welt zu setzen und so musste das Ereignis seinen Lauf nehmen. Er ist dann gleich nach der ersten Sitzungsperiode auch gestorben und ich glaube auch, dass er es nicht hätte zu Ende führen können, jedenfalls nicht in dieser Weise, weil er im Grunde jemand war, der gesagt hat, ja, ist doch völlig klar, wir rufen alle Bischöfe zusammen, dann gebe ich gewissermaßen sozusagen geistliche Exerzitien. Wir haben die Texte schon alle vorbereitet und dann geben wir der Welt ein einmütiges Zeichen unserer Geschlossenheit. Das war seine Vorstellung von Konzil. Und dann merkte man schon im Konzil, ja, das geht gar nicht. Weil dann war es ganz einfach, die Bischöfe kamen aus aller Welt. Jeder war damals, muss man ja sagen, waren praktisch eigene Fürsten. Mhm. Und wenn ich aber 2000 Fürsten nebeneinander habe, dann ist der Einzelne gar nicht mehr so wichtig, wie da, wo er Alleinherrscher ist gewissermaßen. Das heißt, die haben angefangen zu reden, sich kennenzulernen. Es gab, was weiß ich, Leute aus Afrika, die haben noch nie einen Evangelischen gesehen. Mhm. Ja, die Brüder von Thésée waren natürlich auch dazwischen und viele theologische Berater. Und das heißt, dass die dann gesagt haben, also diese vorbereiteten Texte, die schicken wir mal alle zurück, wir fangen jetzt selber an. Und so war das Ereignis des Konzils wirklich eben ein Ereignis und nicht eine festgesetzte Form, die man einfach durchgezogen hat. Und dieses Ereignis hat dann zu Ergebnissen geführt, an die man überhaupt nicht gedacht hatte. Paul VI. War dann der Konzilspapst, also der weitergemacht hat und im Grunde die beiden Stichworte damals schon reingegeben hat, Dienst und Dialog. Also wir müssen als Kirche miteinander, aber dann auch mit allen Menschen im Dialog sein. Und wir müssen unsere Sendung als Kirche neu verstehen, nämlich zu dienen. Mhm. Ich könnte jetzt da viel zu sagen, aber schlicht zurückgefragt, könnten Sie sich vorstellen, wir machen heute nochmal ein drittes Vatikanum?
Das wär die Anschlussfrage gewesen. Warum hat er eine Synode ausgerufen
und nicht ein drittes
Vatikanisches Konzil?
Kann man heute nochmal einfach alle Bischöfe einsperren? Ohne die Frauen, ohne die Laien, ohne die Priester, ohne die Ordensleute. Das geht doch gar nicht mehr. Von dem Verständnis, was wir mittlerweile verstehen als Kirche, dass es nur in diesem gemeinsamen Hören geht, da können wir uns doch nicht reduzieren sozusagen auf das Episkopat. Und von daher, ich meine, das ist meine These, alle haben überlegt sozusagen, gibt es nochmal ein drittes Vatikanum, wo man dann Beschlüsse fassen kann. Den habe ich immer schon gesagt, liebe Leute, das dritte Vatikanum läuft schon längst, nämlich in diesem synodalen Prozess. Und es geht gar nicht anders als ein strukturierter Partizipationsprozess, der allerdings natürlich dann auch nicht einfach so frei floatet, wo alles mal so genannt wird, schön, dass wir mal gesagt haben, sondern woraus dann natürlich auch Verpflichtungen entstehen und sich dann konturiert, in welche Richtung das Ganze geht. Also insofern kann man wirklich sagen, dieser synodale Prozess ist die neue Form, wie wir auch nur uns als Kirche miteinander beschäftigen und versuchen zu verstehen, wer wir heute sind.
Jetzt waren wir relativ lange auch innerhalb der katholischen Kirche der Auswirkungen von Papst Franziskus auf die katholische Kirche, auf die Veränderungen, die er angestoßen hat. Gehen wir doch mal in das Weltliche, also gehen wir doch mal raus jetzt. Er war ja auch bekannt dafür, der Papst der Interreligiosität gewesen zu sein. Das heißt, er hat ja, soweit ich das weiß, gab es da wieder eine Annäherung an die Ostkirchen in der Form. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, ich sag mal etwas salopp formuliert, großes Kino.
Okay, das müssen Sie uns erklären.
Also man muss wissen, der Bruch zwischen der West- und Ostkirche war 1054. Es hat dann noch einen Versuch gegeben, in einem Konzil die beiden Seiten wieder zusammenzubringen, aber de facto hat es diese Kirchenspaltung seit 1000, das große abendländische Schisma, diese Kirchenspaltung seit praktisch 1000 Jahren gegeben. Und es war übrigens, um das zu sagen, Paul VI., der im Konzil, während des Konzils gesagt hat, ich gehe nach Jerusalem. Und das war natürlich vorbereitet. Und der Patriarch von Konstantinopel sagt, ich gehe auch nach Jerusalem. Und wir treffen uns in Jerusalem, dort, wo alles mal angefangen hat. Dort treffen wir uns. Also bewegende Bilder, das war während des Konzils. Und dann merkt man sozusagen, Dialog muss man ernst nehmen. Und dann kommt man plötzlich zu solchen Dingen. Und in der letzten Konzilssitzung, praktisch am letzten Tag, wurde dann feierlich die gegenseitige Verdammung der jeweils anderen Seite aufgehoben. Also das ist nur mal so das Vorspiel. Nun muss man wissen, dass die orthodoxe Kirche, das sind autokephale Kirchen, das heißt Nationalkirchen, kann man sagen, die in einem loseren Verbund sind. Und da gibt es immer die Rivalität zwischen Konstantinopel, also Istanbul, griechisch-orthodox, und der russisch-orthodoxen Kirche, weil die Russen sagen, wir sind zwar etwas später dran, aber wir sind eigentlich das neue Rom, so ungefähr. Also es war immer schwierig sozusagen, wie kommen wir auch in den Kontakt mit der orthodoxen Kirche in Russland. Auch Johannes Paul wollte immer nach Moskau, hat nie geklappt. Es war aber auch von der orthodoxen Kirche schwierig. Und dann gab es ein Zeitfenster, wo Kyrill sagt, ja, also der orthodoxe Patriarch von Moskau, wir müssen uns, wenn überhaupt, dann möchte ich den Papst treffen, aber nur auf neutralem Boden. Und neutral heißt, es muss schon ein kommunistisches Land sein. Und der Papst Franziskus hat gesagt, egal wo, ich möchte dich treffen. Und dann ist also rausgekommen der Flughafen von Havanna. Also Kuba, das ging für beide Seiten. Und Kyrill hat die ganzen Vorbereitungen im Geheimen stattfinden lassen, sodass also er nicht zurückgepfiffen werden konnte. Das hatte erst 2 Wochen oder 10 Tage vorher wurde das erst bekannt gegeben. Und dann war die entscheidende Frage, okay, die beiden begegnen sich, aber wer ist der, der begrüßt und wer ist der, der begrüßt wird? Das hat man dann auf diese Weise gelöst, dass sozusagen Castro, der Präsident von Kuba in der Mitte stand und dann gingen beide an beiden Seiten die Türen gleichzeitig auf und die beiden kamen zusammen. Franziskus hat Kyrill umarmt und hat gesagt, da bist du ja, mein Bruder. Und damit war eigentlich sozusagen dieser Bruderschluss sozusagen, oder ja, Kuss war es nicht, aber diese Umarmung war natürlich symbolisch.
Ja, die Bilder sind ja auch um die Welt gegangen dann.
Ja, nur muss man natürlich dann wissen und das ist
als… Gut, das war 2016, ja, vor dem Ukraine-Krieg. Ich meine, da hat sich ja dann
genau,
doch
wieder
enorm was verändert.
Dass man einfach sehen muss, dass die orthodoxe Kirche, offizielle orthodoxe Kirche in Russland, doch sehr abhängig ist vom Staat. Von daher gab es ein berühmtes Videokonferenz zwischen Kyrill und Papst Franziskus, wo Kyrill also 20 Minuten seinen Text abgelesen hat, gerade auch in seiner Äußerung zum Ukraine-Krieg und so weiter. Und nach 20 Minuten, man merkte dem Franziskus voll der Hals kragen und er ihn unterbrochen hat und gesagt, Kyrill, pass auf, dass du kein Messdiener von Putin wirst.
Aber gleichzeitig hat er sich ja trotzdem, soweit ich mich entsinne, sehr diplomatisch verhalten. Also ja, er hat ja schon versucht, dann das Band nicht mehr völlig abreißen zu lassen.
Ja, also man muss natürlich immer denken, wie geht das später mal weiter? Mhm. Also von daher anschlussfähig zu bleiben und gleichzeitig in einer Klarheit und Offenheit für die Ukraine einzutreten, für den Frieden einzutreten. Er hat alle möglichen Kardinäle immer wieder nach Kiew geschickt. Also insofern, das ist so ein kleines Fenster sozusagen, wo man sehen kann, wie er versucht hat, sowohl interreligiös in diesem Sinn mit der orthodoxen Kirche in Russland zusammen zu sein, aber auch weltpolitisch sich zu engagieren. Also wenn Sie auf der anderen Seite sehen, die erste Auslandsreise des Papstes.
Lampedusa.
Andere sind nach, also Benedikt ist nach Paris und nach London und nach Lissabon gegangen. Franziskus geht nach Lampedusa und auch nach Lesbos. Und er sagt, ich möchte aber nicht alleine hingehen, sondern er ruft vorher schon den Bartholomäus an und sagt, komm, wir gehen mit. Und er möchte zusammen mit dem Patriarchen zusammen sozusagen nach Lesbos gehen und mit dem Erzbischof, dem Metropoliten von Athen. Dann war der oberste Papst, der Papst in Kairo in Schwierigkeiten und dann hat er gesagt, dann lass uns zusammen dahin gehen. So ist der Papst mit Bartholomäus und dem anglikanischen Primas zusammen zum koptischen Papst gegangen, um einfach seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen in einer Zeit, wo die Kirchen dort angezündet wurden. Also will sagen, er ist derjenige, der versucht, auch auf der Leitungsebene der religiösen Führer das Miteinander zu suchen.
Das hat er ja auch getan mit dem Großimam Al-Tayyib. Ja. Dieses Dokument der Geschwisterlichkeit 2018, wo er ja gemeinsam mit Papst Franziskus unterzeichnet hat, dass man eben nicht Gewalt im Namen Gottes praktizieren soll.
Ja, das ist wirklich bezeichnend. Man muss wissen, zu der Zeit waren die ganzen Terrorakte in Frankreich vor allem, die vor allem von muslimischen Fanatikern ausgeübt wurden. Es gab den Islamischen Staat. Und in diese Zeit hinein hat Franziskus gesagt, ich muss den Schulterschluss mit den Muslimen finden. Ich mache einen Schwenker. Ich war vorweg auf einem Kongress, wo der Papst alle Führer der Religionen eingeladen hat. Und zwar auf Interventionen und auf Einladung oder auf Bitten der UN. Also der UN-Generaldirektor in Genf ist zu dem Entwicklungshilfeminister, könnte man sagen, Kardinal Turkson, Vatikan gegangen und hat gesagt, wenn es eine Institution gibt, der es gelingt, die unterschiedlichen Religionen hineinzuholen, sozusagen in diesen Prozess der Nachhaltigkeitsziele der UN, dann seid ihr das, dann ist das der Papst. Daraufhin hat es dann diese Konferenz gegeben, Hindus und Buddhisten und Juden und Muslimen und allen christlichen Denominationen und indigenen Vertretern, um miteinander sozusagen ins Gespräch zu kommen zu diesen SDGs, diesen Nachhaltigkeitszielen. Und das Wichtigste war, alle im selben Raum. Und jeder hatte nur 10 Minuten Zeit. Der kann dann natürlich nichts sagen. Aber er ist auf der Repräsentationsebene da, auf der Symbolebene. Und das Wichtigste passiert sowieso in den Pausen. Da, wo nichts ist, da passiert eigentlich das meiste. Das heißt, diese Prozesse anzustoßen. Und das war sozusagen die Voraussetzung dann auch, als es dann mit diesen Terrorakten in Frankreich und überall auf der Welt so schwierig wurde, dann zu sagen, ich muss sehen, wie ich einen Draht kriege zu den Muslimen. Das heißt, 90% der Muslime sind Sunniten. Der oberste oder einer der obersten Führer in Kairo ist eben der Großimam Al-Tayyib. Und so hat man dann dieses Dokument vorbereitet, was eine unglaubliche Wirkung entfaltet hat. Und er ist später in den Irak gereist, um den obersten Schiiten, also Al-Sistani, zu besuchen, einen Geistlichen des schiitischen Islam, um miteinander zu sehen, was können wir als Religionen eigentlich tun, die Kraft der Religion für den Frieden und für Versöhnung und Gerechtigkeit und Menschenrechte auch in Angriff zu nehmen.
Ja, er hat versucht, so eine gemeinsame Ethik der Menschlichkeit zu entwickeln, genau, zwischen den Religionen, wurde dafür aber auch sehr viel kritisiert. Also das heißt, wieder innerhalb der eigenen Kirche hieß es, er verwässert unseren Glauben, er löst die katholische Identität auf, die christliche Identität dabei, nach meinem Verständnis, ist das ja genau Ausdruck der katholischen Identität und nicht Widerspruch.
Sehr genau das, was Sie eben angesprochen haben, Einheit, also Communio und Missio sozusagen. Also wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann haben wir auch nichts, was wir nach außen tragen können. Mhm. Also es braucht beides. Darum diesen inneren Reformprozess in der Kirche mit diesem Kulturwandel und gleichzeitig daraus aber zu verstehen, was ist eigentlich unser Auftrag? Ja, und ich sag mal so, wenn wir dann sehen, dann fährt der Papst in die Mongolei, da gibt es gar keine Katholiken. Ja, aber der alte Mann im Rollstuhl, aber sozusagen, er möchte sozusagen den Menschen dort sagen, das sind unser Eintreten für Menschenrechte, für die Menschenwürde, alle Menschen sind Kinder Gottes. Ja, oder er fährt nach Kasachstan. Da denkt man, naja, was macht er denn in Kasachstan? Mhm. Ja, da ist ein Treffen der Führer der großen Religionen, die natürlich dann auch denken, also ich meine auch die Buddhisten meinetwegen, oder sind natürlich von ihren Regierungen auch geprägt, und die haben dann auch geguckt, naja, jetzt kommt dieser Papst aus Rom, und dann wird er reingeschoben im Rollstuhl. Al-Tayyib ist auch in dem Saal, sieht ihn, springt auf, umarmt ihn, und alle sagen, ah ja, dann
ist das auch in Ordnung.
Dann ist es auch in Ordnung. Also zu sehen sozusagen diese Leidenschaft für die ganze Welt, für die ganze Weltgemeinschaft, das spielt hinein, und das ist einer der zentralen Themen, diese Barmherzigkeit Gottes zum Ausdruck zu bringen, und zwar gegenüber allen Menschen, und sie auf diese Weise mit hineinzunehmen in dieses große Ganze.
Er ist ja auch sehr dafür kritisiert worden, für seine Aussage, alle Religionen führen zu Gott. Wie würden Sie denn diesen Ausspruch von ihm interpretieren?
Ja, das heißt zunächst mal, wertzuschätzen und ernst zu nehmen, dass diese Sehnsucht nach Transzendenz, nach dieser Dimension des Religiösen offensichtlich so im Menschen verankert ist. Es gibt einen alten Kirchenvater, Justin, der war christlicher Philosoph, 2. Jahrhundert, und der hat von dem griechisch Logos Spermatikos gesprochen, der Same des göttlichen Wortes, der auch in den heidnischen Philosophien ist. Also wenn ein frommer Muslim seine Gebete macht und so, könnte man ja sagen, ist doch nicht nichts. Mhm. So, also diese Samen des göttlichen Wortes in all den Religionen und in dem Suchen der Menschen und in der Sehnsucht der Menschen wahrzunehmen, ernst zu nehmen und damit sozusagen in den Dialog zu treten. Dialog heißt ja noch nicht, dass wie gesagt, dass alles getauft ist und alles heilig ist, sondern man ist im Dialog. Aber man nimmt wahr sozusagen, was im anderen dieser Sehnsucht Ausdruck verleiht.
Hm. Ja, auch diese Suche. Ich meine, als jemand, der eben sehr spät in den katholischen Glauben gekommen ist und viel eben im Hinduismus, im Buddhismus unterwegs war, und ich habe sogar Schamanismus gemacht. Also das heißt, ich habe sehr viel gelernt in diesen Phasen, und es war trotzdem spannend, das, was Sie sagen, war so, ich bin nicht angekommen. Also da war immer etwas, was die Suche weitergetrieben hat. Und mich hat das in den katholischen Glauben geführt. Ich will damit nur sagen, was ich so schade finde, ist, wenn diese Religionen in die Spaltungen führen, anstatt sich nicht auf das Trennende zu konzentrieren, sondern auf das Verbindende von Religion. Und so habe ich diesen Ausspruch von Papst Franziskus verstanden, zu sagen, es ist das Verbindende, was alle zu Gott führt, aber nicht das Trennende in der Praktik, in der Ausübung von Religion.
Es gibt diesen wunderbaren Ausspruch von Augustinus, Liebe und tu, was du willst. Mhm. Und Franziskus ist genau der, der auch sagt, also wir müssen rausgehen. Und das heißt aber konkret lieben, den anderen wahrnehmen, ernst nehmen. Ich habe dieses schöne Wort, was er in seinem Buch Wage zu träumen, mitten in der Corona-Krise geschrieben hat. Da schreibt er im Vorwort, denk an den Samariter. Also dieses Bild von dem barmherzigen Samariter, der den unter die Räubergefallenen aufnimmt und versorgt und so weiter. Und er sagt, denk an den Samariter. Er nimmt wahr, er bleibt stehen. Er nähert sich dem anderen, er steigt in das Leiden des anderen hinein und eröffnet so eine neue Zukunft. Und lässt sich selber von dem Leiden des anderen berühren. Dialog ist nicht nur eine Sache des Redens, sondern des Wahrnehmens, letztlich der Liebe, diese Barmherzigkeit Gottes zum Ausdruck zu bringen in dieser konkreten Begegnung, in jeder konkreten Begegnung. Die Wahrheitsfrage stellt sich im Laufe des Prozesses, aber entscheidend ist sozusagen, liebe ich oder liebe ich nicht? Bin ich in der Liebe oder bin ich nicht in der Liebe? Und daran werden sie euch erkennen, dass ihr einander liebt.
Papst Franziskus hat ja nicht nur die Einheit innerhalb der Religion gelebt oder den anderen Religionen, sondern auch die Erde als gemeinsames Haus begriffen. So, das heißt, er hat ja da in Laudato Si wirklich ein prophetisches Dokument fast vorgelegt, möchte ich sagen. Vielleicht können Sie mir das nochmal etwas näher erläutern, was da seine Vision, was meint er damit, die Erde als gemeinsames Haus?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht schwer zu erklären. Also, wenn ich daran glaube und davon überzeugt bin, Gott hat alles geschaffen, dann gehören auch alle dazu und alle heißt nicht nur alle Menschen, sondern auch der Lebensraum, der uns gegeben ist. Und angesichts der Klimakatastrophe, die wir erleben, würde Papst Franziskus sagen, ja, das ist ein Zeichen der Zeit. Wer, wenn nicht wir, die wir uns dafür engagieren, uns einsetzen? Und vielleicht erinnern Sie sich noch an Zeiten, da gab es in den katholischen Gemeinden oder überhaupt auch in den evangelischen Gemeinden immer so eine Weltläden und so. Das wurde immer so ein bisschen abschätzig
belächelt.
Sagten, ja, dass die mit Birkenstock-Sandalen und in selbstgestrickten Pullovern und so weiter. Das ernst zu nehmen, wie gehen wir eigentlich mit dem um, was uns gegeben ist. Also auch das heißt, können wir einen Raubbau machen, treiben an der Schöpfung und an unserer Welt? Oder haben wir eine Verantwortung? Nehmen wir diese Verantwortung ernst? Und er knüpft an Franziskus, Franz von Assisi, der diese Dimension der Schöpfung ja stark gemacht hat. Aber er knüpft auch an den Schöpfungsbericht. Ja, macht euch die Erde untertan, heißt, verwaltet sie.
Nicht ausbeuten.
Ja, also und das aber in dieser Prägnanz und dieser Deutlichkeit und das, was Franziskus gemacht hat, und insofern ist es, alle sagen, er hat seine erste Umweltenzyklika geschrieben, das ist nur die halbe Wahrheit, sondern dieses eine Wort, was ich eben schon zitiert habe, hören wir den Schrei der Erde und hören wir den Schrei der Verlassenen dieser Erde. Wir könnten sagen, es geht um diese sozial-ökologische Transformation.
Ich hätte halt nur das Einzige, das ist so ein Punkt, wo ich ein bisschen am Schwanken bin. Mir fehlt ein bisschen die Vielschichtigkeit und Schöpfung ist für mich auch noch mehr als Klima. Also das heißt, Schöpfung umfasst für mich auch das Tierwohl. Also wir sind zum Beispiel rein praktisch gesprochen, wir sind ein Land, das immer noch Tiere im Grundgesetz als Sachgegenstände bezeichnet. Die Schweiz macht das nicht. In der Schweiz oder in deren Verfassung sind die Tiere als Lebewesen aufgeführt. Also das heißt, für mich umfasst diese Schöpfung. Klima ist ein Aspekt, aber da gehört für mich noch wesentlich mehr dazu. Wir diskutieren das immer aus meinem Empfinden sehr intellektuell, das Klima und die Klimaproblematik, ohne dass ich das schmälern will. Aber ich glaube, dass da einfach noch auch unter dem Sinne der Barmherzigkeit, der Hilfestellung und so weiter noch ganz andere Dimensionen auch berücksichtigt werden müssten.
Also Franziskus hat ja gerade einen ganzheitlichen Ansatz. Ja, wir verkürzen das. Das, was wir jetzt gerade machen, ist genau, wir intellektualisieren das Ganze. Aber Franziskus hat eigentlich einen ganzheitlichen Ansatz.
Und deswegen finde ich schön, dass Sie das nochmal erläutern und nochmal auf den Punkt bringen.
Genau, genau. Ja, und er knüpft ja gerade an, ich sage ja an Franz von Assisi, der den Vögeln predigt und so weiter. Also das heißt, es geht nicht sozusagen zulasten des einen oder des anderen, sondern diesen ganzheitlichen Ansatz zu sehen.
Ja, auch zu verstehen, dass wir selbst Teil dieser Schöpfung sind, ja, und wir selbst sind Teil der Natur. Also es gibt nicht mich und die Natur und wir sind zwei parallel laufende Universen, die auf einem Planeten wandeln, sondern wir selbst sind Teil dieser Schöpfung und sind Teil dieser Natur.
Ja.
Okay. Echt so. Aber er hat ja noch mal einen nachgelegt, sage ich jetzt mal, 2023 mit Laudate Deum.
Ja, er wollte selbst, das wäre auch sensationell gewesen, der erste Papst, der selber auf die Klimakonferenz fährt. Das mussten seine Ärzte ihm dann verbieten. Und wir haben ja dann gesehen, eben aufgrund seiner Lungenschädigung, dass das auch nicht möglich war. Aber es war genau dieser Ansatz und dieses Anliegen, nicht nur der Welt zu schreiben, was sie zu machen hat, sondern ich muss selber hin und ich möchte selber mit allen im Gespräch sein. Aber eben auch dann diese Wahrheit, die ich sozusagen mitbringe, die aber auch dann da präsent machen. Also das ist sozusagen gar nicht das Anliegen gewesen. Kardinal Parolin ist dann für ihn gefahren. Und eben, ich meine, wir kennen die Klimagipfel, da hangelt man sich durch und versucht wenigstens millimeterweise irgendwie weiterzukommen, zu Agreement zu kommen. Aber ich will einfach nur deutlich machen, so das Grundanliegen und das Gesamtanliegen ist sozusagen, die globale Welt im Blick zu haben und mit einem ganzheitlichen Denken dem Einzelnen deutlich zu machen, wir haben eine Verantwortung für das Ganze.
Er hat ja dann als nächsten großen Punkt, den man immer einbringt bei ihm, sich aber sehr deutlich auch kritisch geäußert über den Kapitalismus, also vor allen Dingen in der Form die Schattenseiten natürlich des Kapitalismus. Da hat er sich ja sehr, sehr kritisch geäußert. Was hat er denn unter Kapitalismus verstanden? Weil so wie ich es verstanden habe, war es ja keine Generalklatsche für erfolgreiches Wirtschaften, sondern er hatte ja eine ganz bestimmte Vorstellung von Kapitalismus.
Ja, man muss sehen, woher er kommt. Also wir reden nicht von der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, sondern er war in Argentinien. Und man muss sehen, dass Argentinien praktisch in der Zeit dann nicht nur eine Diktatur hatte, sondern auch Staatsbankrott und natürlich von dem US-amerikanischen Kapitalismus abhängig war und auch sehr gedemütigt war. Und wenn er dann sagt, diese Wirtschaft tötet, dann meinte er natürlich eine Wirtschaft, der es nur um Rendite geht und den Einzelnen übersieht. Er bringt da dieses Bild, also dass ein Mensch, der auf Pappkartons irgendwo auf der Straße liegt, dass der weniger im Blick ist, aber sobald sozusagen an der Börse einige Punkte verloren gehen, dann ist die ganze Welt in Aufregung und sagt, das stimmt doch irgendwas nicht. Also das heißt sozusagen, auch die Wirtschaft dient den Menschen. Und an der Stelle ist er schon auch sehr, sehr deutlich. Und da müssen wir uns auch selber an die eigene Nase fassen. Also wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und ruhen uns auch gerne darauf aus. Und wir sehen ja der Welterschöpfungstag sozusagen jetzt gerade im Mai. Wir haben alle Ressourcen eigentlich schon für dieses Jahr verbraucht. Also diese Ernsthaftigkeit, die Wirtschaft sozusagen im Blick auf den ganzen, auf alle Menschen hinzusehen. Eine Wirtschaft, die den Menschen dient und nicht sozusagen nur dafür sorgt, sich selber zu bereichern und auszubeuten. Also das ist so das Grundanliegen, was, denke ich, auch sehr einleuchtend ist.
Also diese Herkunft, von der Sie gerade gesprochen haben, von Papst Franziskus, Lateinamerika, das ist ja etwas, was auch in Fratelli Tutti ganz deutlich wird, dass diese Herkunft ihn geprägt hat, auch in seiner Ausrichtung auf die Sozialethik. Also sprich, er stellt ja die Menschheit über die Nationalinteressen, die Gemeinschaft über den Egoismus. Also das formuliert er ja alles in Fratelli Tutti ja ganz deutlich.
Ja, die Enzyklika ist, man könnte sagen, auch sein politisches Vermächtnis. Eigentlich ist es die erste politische Enzyklika überhaupt, wenn man so sagen will. Und zwar auch im Fokus, im Mittelteil, er geht aus von der Corona-Situation, wo eine ganze Welt sozusagen da niederliegt. Aber er stellt dann in die Mitte wirklich diesen barmherzigen Samariter und sagt, was können wir eigentlich von dem her lernen? Und dann sagt er, gut, wenn jemand seinem Gewissen folgt und barmherzig ist und liebt, der kann er schon viel Gutes tun. Aber wenn viele das tun und sich verbünden, dann bekommt das eine ganz andere Hebelwirkung. Also, und das nennt er sozusagen dann politische Nächstenliebe. Zunächst zuckt man zusammen und sagt, was ist das jetzt, politische Nächstenliebe, was soll das denn
wieder für ein Begriff sein? Scheint erstmal widersprüchlich zu sein, ne?
Aber ihm geht es wirklich darum, zu einer gesellschaftlichen und politischen Ordnung zu gelangen, deren Seele eben diese gesellschaftliche Nächstenliebe ist. Und das ist natürlich eminent politisch. Also die Anfrage an Politiker, was macht ihr eigentlich? Dient ihr euch selbst? Dient ihr dem Staat? Ist das sozusagen getragen von diesem Anliegen, dem Gemeinwohl zu dienen? Und dann gibt es eben nicht nur das Gemeinwohl meiner Gruppe oder meiner Nation, sondern es gibt auch das Weltgemeinwohl. Da sind wir sofort sozusagen auch auf der globalen Ebene wieder zusammen. Also das ist eigentlich ein starker Ansatz, aus einer christlichen Werthaltung und Wertorientierung heraus Politik zu machen. Und das heißt, sich mit anderen zu verbünden, um wirklich etwas zu bewegen zum Wohl des Ganzen.
Ohne dabei dogmatisch zu sein. Also das finde ich bei ihm sehr prägnant, dass er immer dafür plädiert hat, nicht zuerst urteilen, sondern erstmal begleiten und nicht ausschließen, sondern erstmal einladen.
Ja, und dann geht es einfach darum, Verbündete zu finden.
Ja.
Aber es gibt ein wunderbares Bild, vielleicht muss man doch sagen, in diesem letzten Buch Hoffe, da beschreibt er, und das kann man auch als Bild dann sehen, er war ja im Sudan. Also man muss sehen, er ist ja bewusst an die Peripherien gegangen, also wirklich nach Myanmar, um auf die Leiden dieser Völker aufmerksam zu machen. Oder nach Bangladesch. Oder ist in den Irak gefahren, wo die Christen unterdrückt sind und unter Lebensgefahr. Er wurde gewarnt, da nicht hinzufahren. Es hat kurz vorher noch einen Bombenalarm gegeben und es ist eine Explosion auf dem Flughafen in Bagdad gewesen. Und er hat gesagt, ich will da trotzdem hinfahren. Und es ist noch Corona. Nein, ich fahre trotzdem dahin. Ich möchte diesen Menschen nahe sein, die dort so geknebelt sind. Also er schreibt nicht nur eine Enzyklika und sagt, liebe Leute, jetzt macht mal ein bisschen Politik für die Guten, für die anderen Menschen, sondern er ist der, der genau dorthin geht. Ja, und das finde ich wirklich sehr überzeugend. Und auch wenn Sie sehen, während der Corona-Zeit, wo die ganze Welt da niederliegt und jeder eingeschlossen ist in seine kleine Wohnung oder in seine Zelle oder wo immer er ist. Und dann ist der Papst in dem weiten Rund des Peterplatzes und spricht Urbi et Orbi der Kirche, der ganzen Weltgemeinschaft den Segen hinein in diese Häuser, alle, wo die Menschen vereinzelt sind. Also dieser Anspruch, als Kirche Ausdruck dieser Barmherzigkeit Gottes zu sein, und das muss überall hin und das muss überall ankommen. Also so hat er so schon auch seine Sendung verstanden, und ich finde schon auch beeindruckend, mit welcher Leidenschaft er das getan hat, eben auch ohne sich zu schonen. In seiner letzten Autobiografie, die schon doch im letzten Lebensjahr veröffentlicht wurde, weil er vielleicht doch meinte, es ist vielleicht doch gut, ja, jetzt während des Heiligen Jahres doch schon mal seine eigene Autobiografie bekannt zu machen, gibt es eine bewegende Szene, die er beschreibt. Er war vorher im Sudan, hat versucht, die Kriegstreiber zusammenzubringen, mit Macht darauf hingewiesen, haltet Frieden. Er hat dann später eine Audienz gehabt in Rom schon, wo er verschiedene Präsidenten aus dem Kongo, ein Rebellenführer, der dann Außenminister wurde, und auch einige Führer aus dem Sudan dabei gehabt. Und dann hat er das Protokoll durchbrochen, kniet sich hin und küsst einem der Sudanesen, Politiker, küsst die Füße. Also ein Papst, der sich hinwirft und ihm sagt, haltet Frieden. Was ist das für ein Zeichen? Als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hält es ihn nicht mehr. Er geht zu Fuß am Stock. Man sieht, wie mühsam er geht zum russischen Botschafter und sagt, haltet Frieden, hört auf mit dem Krieg. Also das, was wir in seiner Enzyklika Fratelli Tutti als politische Nächstenliebe entfaltet sehen, er ist genau der, der das, soweit er es kann, mit seiner eigenen Person auch einlöst. Und das ist, finde ich, ein unglaubliches Zeugnis, eben auch, weil es wirklich aus seiner eigenen Leidenschaft für den Frieden, für Gerechtigkeit, für Versöhnung kommt.
Ich habe ja unsere kleine Folge in der Vorbereitung genannt, Franziskus, Prophet, Politiker, Papst. Jetzt haben wir ja schon die beiden Begriffe Politiker und Papst geklärt. Bei dem Begriff Prophet habe ich mich auf ein Zitat von Kardinal Walter Kasper berufen, der gesagt hat, Franziskus spricht wie ein Prophet in der Wüste. Er wird nicht gehört. Nicht alle wollen ihn hören. Ist das dieser Begriff Prophet in Verbindung mit Papst Franziskus überhöht? Oder sagen Sie, nee, da ist schon was Wahres dran?
Ja, da ist nicht nur ein bisschen was Wahres dran. Also natürlich eine prophetische Stimme versucht zu hören, was möchte Gott der Menschheit sagen und sagt es. Damit ist noch nicht alles gelöst, aber sozusagen es ist in der Welt. Und insofern kann man wirklich sagen, Franziskus war eine prophetische Stimme, aber er war mehr, er hat gleichzeitig auch Wege aufgezeichnet. Und das muss man sicher sagen, ich würde sagen, Franziskus war eine epochale Gestalt. Er hat gesehen, hier geht etwas zu Ende. Auch durch Corona hat er schon gesehen, Klimakatastrophe. Die Nachkriegsordnung nach 80 Jahren geht zu Ende. Und er hat als Erster eigentlich von einem Epochenbruch gesprochen. Es ist nicht nur ein Wandel, sondern hier kommt etwas grundsätzlich anderes. Und darauf hat er hingewiesen. Und insofern steht er eigentlich, wenn man so will, auch am Beginn einer neuen Zeit. Er hat vieles aufgebrochen, angestoßen. Und Propheten leben davon, dass andere das dann aufgreifen und weiterführen.
Als was wird Papst Franziskus Ihnen in Erinnerung bleiben? Was von seinem Werk wird für Sie weiter haften bleiben, für Sie ganz persönlich?
Innerkirchlich muss man sagen, er hat eine Reform, eine entscheidende Reform angestoßen, hinter die man nicht mehr zurückkommt. Das, was ich eben mit Kulturwandel bezeichnet habe, das ist eine 180-Grad-Wende dieser Dimension. Er hat die Kirche sozusagen aus der Vergangenheit in eine Zukunft geführt, also in diesem pneumatologischen Sinn. Also Kirche, die lernen muss, auf den Geist Gottes zu hören und eben das nur geht nur synodal im Miteinander. Das ist Franziskus und dahinter kommen wir als Kirche nicht mehr zurück, Gott sei Dank. Das Zweite ist natürlich, dass er das Weltgewissen sozusagen eigentlich zum Ausdruck gebracht hat, von einer moralischen Authentizität und Integrität und gleichzeitig einer Kraft, der Welt ins Gewissen zu reden. Im Blick auf Klima, im Blick auf Frieden, im Blick auf Versöhnung, im Blick auf die Weltreligionen. Ich glaube, das ist etwas, was als Erbe und Vermächtnis von Franziskus eben in unserer Zeit auch hineinwirkt in die Zukunft.
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.